Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Debatte über die Stadtbildäußerungen von Kanzler Merz beschäftigt jetzt immer mehr die Koalition. Aus der SPD kam der Vorschlag für einen Stadtbildgipfel im Kanzleramt, den die Union prompt ablehnte. Gemeinsam haben mehrere SPD-Abgeordnete außerdem einen 8-Punkte-Plan vorgelegt, um die Debatte wieder zu versachlichen, wie es hieß. Ziel sei es, die Diskussion über das Stadtbild nicht nur auf das Thema Migration zu verengen. Ja, und damit in unser ARD-Hauptstadtstudio zu Stefan Stuchlik. Was sieht denn der 8-Punkte-Plan genau vor?
Nun, die SPD macht vor allem Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Raum, Bekämpfung der Kriminalität, Bekämpfung von Drogen, von Alkohol, mehr Bundespolizei, mehr Landespolizei, bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen, eine Wiederbelebung der Stadtkerne. All das ist, glaube ich, sogar mehrheitsfähig, auch weit über die Regierungskoalition hinaus. Interessant ist, was nicht im Papier steht. Es gibt keine Bezugnahme zur irregulären Migration als Kern des Problems, wie das Bundeskanzler Merz genannt hat. Und bemerkenswert ist, was drinsteht. Mit der Benennung der irregulären Migration habe Bundeskanzler Merz das falsche Problem benannt. Klare Kritik also.
Ja, und wie kommt das beim Koalitionspartner der Union an?
Da gibt's harsche Töne. Die SPD-Abgeordneten hätten sich sogar vorstellen können, so etwas wie einen Stadtbildgipfel im Bundeskanzleramt zu veranstalten. Auf gar keinen Fall, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Bilger. Der Bundeskanzler habe gesprochen und mehr gäbe es zur Debatte nicht hinzuzufügen. Also aus Ende mit der Debatte, so klingt das. Und es gibt einen bemerkenswerten Satz vom Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn, der gestern gesagt hat, die SPD solle doch bitte jetzt nicht auf die Idee kommen, Opposition in der eigenen Regierung zu spielen. Das ist sehr harsch. Und wenn man weiß, dass auf der anderen Seite Migration ein sensibles Thema bei der SPD ist, viele SPD-Abgeordnete hatten ja Probleme, bei den Verschärfungen der Sicherheitsgesetze und der Migrationsgesetze zuzustimmen, dann weiß man auch, was da für ein Konfliktpotenzial schlummert. Das soll morgen, so hören wir, beim Koalitionsfrühstück ausgeräumt werden. Ob das wirklich klappt, bleibt abzuwarten.
Danke für die Einschätzung. Stefan Stuchlik in Berlin. Unter anderem diese Maschinenpistole ist bei einem Großeinsatz gegen Waffenhandel in Nordrhein-Westfalen und Thüringen sichergestellt worden. Die Ermittler stießen in Remscheid bei Wuppertal auf ein riesiges Arsenal, darunter auch Kriegswaffen wie Panzerfäuste und Handgranaten. Drei mutmaßliche Waffenhändler wurden festgenommen, gegen sie lagen Haftbefehle vor. Mehr als ein Jahr hatten die Fahnder die Bande im Visier.
Die Polizei greift am Sonntagabend gleichzeitig an 8 Objekten zu. Heute Morgen gibt es 3 weitere Durchsuchungen. Unter anderem in einer versteckten Wohnung in Remscheid stoßen die Beamten neben Bargeld und Drogen auf ein großes Waffenarsenal.
Wir haben bislang eine ungezählte Menge an Kriegswaffen sichergestellt. Darunter sind Mörsergranaten, Panzerfäuste, MG34, MG42, Handgranaten, Maschinenpistolen, Sturmgewehre und auch Sprengmittel, unter anderem Zündköpfe und Sprengschnüre.
Auf einer Pressekonferenz präsentieren die Ermittler einige der beschlagnahmten Waffen. Außerdem zeigen sie Fotos einer Wohnung in Remscheid, in der Waffen wie in einem Museum aufgebaut waren. Zu sehen sind auch Relikte aus der NS-Zeit. Laut Staatsschutz gibt es aber keine Anhaltspunkte für eine rechtsextreme Gesinnung der Verdächtigen. Insgesamt soll es sich um einen der größten Funde von Kriegswaffen in Nordrhein-Westfalen handeln.
Es ist gelungen, sowohl bandenmäßige organisierte Kriminalität im Drogenbereich als auch gewerbsmäßige Kriegswaffen und Waffenverkäufe offenzulegen. Das ist eine lange Arbeit gewesen. Seit Mai letzten Jahres sind die unterwegs und haben heute auch mit internationaler Zusammenarbeit einen großen Erfolg erreicht.
An den Ermittlungen gegen die Waffenhändler waren auch verdeckte Fahnder beteiligt, die zum Schein Waffen von den Verdächtigen gekauft hatten. 3 Männer sind in Untersuchungshaft. Ihnen droht eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren.
Spionage, Sabotage und eine Zunahme von Extremismus. Die Herausforderungen für den deutschen Inlandsnachrichtendienst sind vielfältig. Seit 75 Jahren gibt es das Bundesamt für Verfassungsschutz. Auch die Anzahl der Gegner und deren Fähigkeiten hätten sich drastisch erhöht, sagte Verfassungsschutzchef Seelen bei einem Festakt in Berlin. Was sich nicht verändert hat, ist das übergeordnete Ziel: die Sicherung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland.
Eine Kölner Wohnung im dritten Stock. In den Anfangsjahren musste das reichen als Standort für den Verfassungsschutz. Mittlerweile ist der Inlandsnachrichtendienst längst umgezogen in einen großen Gebäudekomplex am Stadtrand. Mehr als 4000 Menschen arbeiten heute für die Behörde. Sie hat mehr Geld denn je zur Verfügung und der Innenminister will ihre Befugnisse ausweiten. Die Leitung hat Anfang des Monats Sinan Seelen übernommen. Er will neue Schwerpunkte setzen.
Dabei geht es vor allem um hybride Bedrohungen, Sabotage, Spionage, Cyberangriffe und Einflussoperationen, insbesondere durch Russland. Der internationale Terrorismus in der Bandbreite von IS bis Hamas, die Turboradikalisierung und Rekrutierung gerade von jungen Menschen im digitalen Einsatzraum.
Die Beobachtung von Parteien wie der AfD könnte damit etwas in den Hintergrund treten, erwarten Experten.
Für die Zukunft wird sich das Bundesamt für Verfassungsschutz auf die Abwehr konzentrieren. Das heißt, es geht um russische und chinesische Spionage, es geht um Cyberangriffe.
Ein unrühmliches Kapitel in der Geschichte des Verfassungsschutzes sind die Versäumnisse rund um die NSU-Mordserie. Die Rechtsextremisten konnten jahrelang unentdeckt aus rassistischen Motiven morden. Als sie aufflogen, ließ man beim Verfassungsschutz kurz darauf Akten schreddern. Auch nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz mussten sich der Verfassungsschutz und die anderen Sicherheitsbehörden zahlreiche Fehler vorwerfen lassen. Vor allem mangelhafte Kommunikation untereinander. Das besser zu machen, wird eine Herausforderung bleiben, auch für den neuen Verfassungsschutzpräsidenten.
Zunächst haben sie im Sudan gemeinsam die Regierung gestürzt, das Militär und die Miliz RSF. Bald danach aber gab es Konflikte und seit 2,5 Jahren tobt vor allem im Südwesten zwischen beiden Seiten ein brutaler Krieg. Die Opfer überwiegend Zivilisten. Die UN schlägt jetzt erneut Alarm. Hunderttausende seien ohne Essen, Wasser oder medizinische Versorgung. Die Miliz RSF belagert seit vielen Monaten die Stadt Fasher in der Region Darfur. Nach eigenen Angaben hat die paramilitärische Gruppe nun auch sie eingenommen und damit die letzte Großstadt der Region.
Sie feiern sich als Sieger, die aufständischen Kämpfer der Rapid Support Forces. Nach eigenen Angaben haben sie den Stützpunkt der sudanesischen Armee in El-Fasher erobert. Diese Videos gestern veröffentlicht von der Miliz selbst. Ihre Panzer rollen in die Stadt ein. Nach 2 Jahren Belagerung der Großstadt haben sie nun wohl die gesamte Krisenregion Darfur unter Kontrolle. Das ist ein historischer Tag, sagt ein Kämpfer. Das Schicksal des sudanesischen Volkes liegt in unseren Händen. Kein Gefühl der Befreiung, im Gegenteil, ein Horrorszenario für viele der hunderttausenden Einwohner in El-Fasher. Seit knapp 2 Jahren ist die Bevölkerung dort eingekesselt. Volksküchen, die von der Zivilgesellschaft organisiert werden, sind für die meisten die einzige Nahrungsquelle. Die humanitäre Lage katastrophal. Die aufständische Miliz begeht regelmäßig Massaker in der Region, tötet immer wieder Zivilisten. Zuletzt mindestens 60 Menschen in einem Camp für Geflüchtete. Wie Sie sehen können, handelt es sich hier um ein Schutzzentrum. Sie haben uns in der Nacht angegriffen, erzählt diese Augenzeugin. Einige von uns kamen von einer Suppenküche. An der Eingangstür traf sie eine Rakete. Eine Frau, sie war im 7. Monat schwanger, ist verblutet. Der Sudan, de facto ein geteiltes Land. 2,5 Jahre nach Kriegsbeginn kontrolliert RSF-Anführer Dagalo den Westen, sein Gegenspieler, Armeegeneral Al-Burhan, den Osten des Landes. Sie führen den Krieg um Macht und den Zugang zu Rohstoffen wie Gold erbarmungslos weiter. Videos, die sudanesische Journalisten auf Social Media posten, sollen tausende Zivilisten auf der Flucht aus El-Fasher zeigen. Die Berichte über Hinrichtungen und Festnahmen nehmen zu.
Vor gut einer Woche war im Gaza-Streifen ein Mitarbeiter einer ZDF-Partnerfirma ums Leben gekommen, getötet bei einem israelischen Raketenangriff. Auch die Tagesschau hatte darüber berichtet. Nach Angaben des Senders hat Israel nun belegt, dass der Getötete ein Mitglied der Terrororganisation Hamas war. Die Zusammenarbeit mit der Firma sei bis auf Weiteres eingestellt. Laut ZDF war bei dem Angriff auch der 8-jährige Sohn eines anderen Firmenmitarbeiters getötet worden. Mit seiner Ankündigung, die Wirtschaft umzukrempeln und einer Kettensäge als Symbol, hatte es Javier Milei vor knapp 2 Jahren geschafft, Präsident von Argentinien zu werden. Von der Euphorie war zuletzt allerdings nicht mehr viel übrig. Alles deutete darauf hin, dass seine Partei eine wichtige Zwischenwahl verlieren würde. Aber weit gefehlt. Das Milei-Lager konnte die linke Opposition klar abhängen. Die Wahl galt als erster Stimmungstest für die radikale Sparpolitik des Präsidenten. Dabei wurde die Hälfte des Parlaments und ein Drittel des Senats neu gewählt.
Der Sieg bei der Parlamentswahl war so deutlich, dass er selbst die kühnsten Erwartungen von Milei und seinen Anhängern übertroffen hat. Singend tritt der ultraliberale Präsident auf die Bühne. Die Argentinier haben gezeigt, dass sie nicht zur Politik des Versagens zurückkehren wollen, dem System der Inflation, der Gelddruckerei, des unfähigen Staates. Rund 41% für Mileis Partei, die Abgeordnetensitze mehr als verdoppelt. Rückenwind für die drastische Sparpolitik. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir sehen, aber mich beruhigt das Ergebnis. Im Wahlkampf stand der Präsident unter Druck. Einerseits sind die Inflation und die Armut gesunken, doch eine Regionalwahl ging verloren. Seine Schwester ist in einen Korruptionsskandal verwickelt und weil der Peso schwächelt, musste Milei in den USA um eine milliardenschwere Finanzspritze bitten. Trump hilft und droht. Wenn er verliert, werden wir mit Argentinien nicht großzügig sein. Heute gratuliert der US-Präsident zum erdrutschartigen Sieg. Zuletzt kam es in Argentinien vermehrt zu Protesten, da die Reallöhne nicht steigen und etwa 100.000 Arbeitsplätze verloren gingen. Wenn ein Mensch seine Arbeit verliert, wenn ein Mensch mit Behinderung die notwendige Betreuung nicht mehr bekommt, dann zerstört das die Familie. Doch das Votum lässt keinen Zweifel. Milei soll seinen Kurs fortsetzen. Und auch die Finanzmärkte jubeln. Der Peso jedenfalls hat einen starken Sprung nach oben gemacht.
Bahnhöfe stehen in Deutschland gerade wieder viel in der Kritik. Dieser hier in Magdeburg ist ausgezeichnet, befand eine Jury der Allianz pro Schiene und weiteren Verbänden und kürte ihn zum Bahnhof des Jahres 2025. 10 Jahre lang wurde er saniert und umgestaltet. Nun halte man sich hier wieder gerne auf. Ideal sei in Magdeburg auch die Anbindung der Bahn mit weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln gelungen. Er gab bei vielen Jazzgrößen den Rhythmus vor. Der US-amerikanische Schlagzeuger Jack DeJohnette ist gestern im Alter von 83 Jahren gestorben. DeJohnette begann seine Karriere in New York, spielte mit John Coltrane und Miles Davis. In den 80er Jahren wurde er Mitglied im Keith Jarrett Trio. DeJohnette ließ Klänge aus allen Musikrichtungen einfließen. Seine Drums sah er nicht als Begleitung, er spiele damit Melodien, sagte er in einem Interview. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hofft auf den Finaleinzug in der Nations League. Im Halbfinal-Hinspiel gegen Frankreich haben die DFB-Frauen mit einem 1:0-Sieg schon mal vorgelegt. Morgen ist das Team in Caen im Rückspiel gefordert.
Hier in der Normandie soll er gemacht werden. Der letzte Schritt ins Finale. Beste Laune beim Abschlusstraining heute Nachmittag. Doch der Bundestrainer warnt vor den Gegnerinnen.
Wir denken, dass die Französinnen mit einer gewissen Portion Wut in dieses Spiel reingehen. Sie wollen natürlich beweisen, dass sie besser sind als die letzten Ergebnisse.
Denn zuletzt hatten nur die Deutschen Grund zum Jubeln beim Hinspiel am vergangenen Freitag nach viel Chancenwucher Clara Bühl mit dem entscheidenden Tor zum 1:0 vor heimischer Kulisse in Düsseldorf. Beste Voraussetzungen also fürs Rückspiel morgen. Und in das geht's mit breiter Brust.
Wir haben diesen Ein-Tor-Vorsprung, wir haben diesen Sieg eingefahren und wir haben, glaube ich, auch das Selbstvertrauen, nicht nur aus dem Spiel jetzt zuletzt, dass wir hier antreten wollen, um unbedingt ins Finale kommen zu wollen.
Morgen Abend kann der Finaleinzug perfekt gemacht werden. Gegnerinnen dort könnten in einem Monat dann Schweden oder die Weltmeisterinnen aus Spanien sein.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 28. Oktober.
Ein neues Tief steuert von Großbritannien auf uns zu. Der Nachschub an Wolken reißt also nicht ab. Schauer beschränken sich im Laufe der Nacht auf den Norden, Osten und Südosten. Oberhalb von 1000 Meter Höhe ist Schnee dabei. In der Früh von Frankreich neuer Regen, der sich ostwärts ausbreitet. Im Laufe des Tages Schauer, etwas Sonne, an der Nordsee einzelne Gewitter. Ganz im Süden ist es oft trocken. In der Nacht 10 Grad auf Sylt, 1 Grad in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes. Am Tag 7 Grad im Erzgebirge bis 15 Grad im Breisgau. Am Mittwoch im Westen und Norden ab und an Regen, am meisten Sonne im Süden milder. Am Donnerstag ist es in der Mitte noch ab und zu nass, an der Ostsee einzelne schwere Sturmböen. Am Freitag ziehen von Westen einzelne Schauer durch, danach mitunter Sonne bis 20 Grad.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Julia Niharika-Sen fragen wir, wer die besseren Karten im Handelsstreit zwischen den USA und China hat. Und wir zeigen ein ganzes Stadtviertel von Malern, die berühmte Meister kopieren. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.